Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 12. Lasst endlich Profis ran, von Glorian Gless aus Stern Nummer 13 vom 25.03.2021. Gelesen von Roland Friedel. Mein Vertrauen in die handelnden Politiker ist auf dem Nullpunkt. Dabei ist ein letzter großer Kraftakt nötig, um das Virus in den Griff zu bekommen. Jetzt braucht es Leute, die ihr Handwerk verstehen. Erstens, ein Riss geht durchs Land. Es funktioniert einfach nicht mehr. Das Vertrauen ist weg. Das unsichtbare Band, das die politische Führung und die Bevölkerung zusammenhält, ist angerissen. Jedenfalls, was die Bewältigung der Corona-Krise betrifft. Und nur darum geht es im Moment. Die Zahlen schnellen exponentiell in die Höhe. Die dritte Welle mit den gefährlichen Mutationen rauscht durch ein Land, das darauf nicht gut vorbereitet ist. Immerhin, ein großer Teil der Ältesten ist geimpft und somit geschützt. Aber bis Wochenanfang hat nur 7,5 Millionen erwachsene Bundesbürger wenigstens die erste Spritze. 3,3 Millionen sind vollständig geimpft. Macht 10,8 Millionen Dosen nach knapp 3 Monaten. Die USA bringen es auf 125 Millionen, Indien hat 44 Millionen geschafft, Großbritannien 30 Millionen. Jetzt wird das Virus verstärkt jüngere Altersgruppen treffen und Intensivmediziner ahnen, was das bedeuten könnte. Längere Liegezeiten auf den Stationen, damit weniger Kapazität und also steigende Sterbezahlen. Hinzu kommt, wer länger mit dem Virus ringt, wird leichter zur Brutstätte für Mutationen. Die Politik beschäftigt sich derweil mit der Gier und Gewissenlosigkeit einiger Abgeordneter. Der Eindruck drängt sich auf, dass die Lobbyisten den Schatten der Pandemie nutzten, um ihr Geschäft noch intensiver zu betreiben, was ihr gutes Recht ist. Aber angesichts zigtausender Toter nur noch eins, zynisch. Eine 500 Millionen Euro hat das Bundesgesundheitsministerium an den Apothekerverband überwiesen, um allein im Dezember 80 Millionen FFP2-Masken an alte und besonders Gefährdete zu verteilen. Macht einen Stückpreis von 6 Euro für ein Produkt, das es auch schon für rund 1 Euro gibt. Der Verdacht steht im Raum, dass Jens Spahn diese Entscheidung allein gegen den Rat seiner Fachgremien durchgesetzt hat. Wir werden einander viel verzeihen müssen, hat er im vergangenen Jahr gesagt. Und beseelt von Solidarität und Durchhaltewillen stimmte auch ich ihm zu. Aber damit ist es jetzt vorbei. Insbesondere mein Vertrauen in Spahn geht gen Null. Die handwerklichen Fehler und die Skandale sorgen für ein völlig neues Gefühl im Land. Wir werden richtig schlecht regiert. Dabei braucht es jetzt einen Kraftakt, um die letzten Monate zu schaffen. Wenn wir uns anstrengen, können wir Ende Juli eine weitreichende Durchimpfung erlangt haben und in eine neue Normalität zurückkehren. Aber nur noch jeder Dritte vertraut der Regierung. Die Stimmung ist auf einem Tiefpunkt. Jeder Zweite empfindet die Situation als belastend. Niedergeschlagenheit, Nervosität und Angst machen sich breit. Jeder Fünfte weiß nicht genau, welche Regelungen gelten. Dieses verunsicherte Land hat eine Kanzlerin, von der es tagelang nichts hört und die nur noch erschöpft einen Minimalkonsens vorträgt. Wo ist der tägliche Bericht an die Nation? Wo die Führungskraft, die die Menschen im Land zielstrebig, konsequent und zuversichtlich durch die Krise bringt? Wo ist die Angela Merkel vom März vergangenen Jahres? Sie hat doch nur noch ein paar Monate im Amt. Was hindert sie? Die Länderchefs laufen zum Teil Corona-Amok und wünschen sich, wie Malu Dreyer, dass zu Ostern die Gartenlokale öffnen. Gerade hat sie die Wahl gewonnen, also ebenfalls nichts zu verlieren. Warum liefert sie nicht, was jetzt wirklich notwendig ist? Eine mahnende Rede, jetzt noch einmal die Zähne zusammenzubeißen und alles darauf vorzubereiten, dass wir impfen können. Stattdessen zuckt die Politik zusammen und nimmt mal wieder falsche Rücksicht auf die Stimmung weniger. Was hat eigentlich geklappt seit Ausbruch der Krise? Außer dem ersten konsequenten Lockdown im März 2020 fällt mir nichts ein. Die Gesundheitsämter sind noch immer nicht flächendeckend digital vernetzt. Die Beihilfen fließen mit einer Verzögerung, die Existenzen gefährdet. In Hamburg können 300.000 Schutzmasken nicht an den Schulen verteilt werden, weil sie den Qualitätsanforderungen nicht genügen. Es gibt Schulen, die angesichts steigender lokaler Inzidenzwerte schließen wollen, es aber nicht dürfen, weil der Landesdurchschnitt die Öffnung noch erlaubt. Währenddessen entwickeln sich Kitas und Schulen mit zu den Treibern der dritten Welle. Hier kommt es zu den Kontakten, die doch überall vermieden werden sollen. Und das alles nach einem Jahr, in dem das politische System nichts gelernt zu haben scheint. Unser größtes Problem ist, dass einige aus der Politik zuerst mal sehen wollen, ob es wirklich so schlimm kommt wie vorhergesagt, hat die Virologin Melanie Brinkmann dem Spiegel gesagt. Das war Anfang Februar, vor 7 Wochen, als die englische Mutation sich gerade in Deutschland auszubreiten begann. Brinkmann forderte eine konsequente und strenge Kontaktvermeidung mit dem Ziel einer Inzidenz unter 10. Anderenfalls werde es so kommen wie in England. Die Varianten setzen sich durch, das ist ein Naturgesetz. Kanzlerinnen, Ministerpräsidenten und Präsidentinnen beschlossen stattdessen vorsichtige Öffnungen und eine neue Alarminzidenz von 100 statt 50. 7 Wochen später lautet die überraschende Erkenntnis, Naturgesetze stimmen. Konservativere Lockerungen, einheitlichere Vorgehensweisen und stringentere Schutzmaßnahmen hätten zu einer größeren Akzeptanz führen können, schreiben die Forscher der Uni Erfurt, die seit Beginn der Pandemie regelmäßig die Stimmung im Land abfragen. Zweitens, der feine Unterschied. Es fällt mir schwer, das alles aufzuschreiben. Das platte Draufhauen auf Politik liegt mir nicht. Ich habe größten Respekt vor jedem, der sein Leben in den Dienst unseres Gemeinwesens stellt. Bundesminister arbeiten oft 18 bis 20 Stunden am Tag. Sie stehen permanent im Licht der Öffentlichkeit, müssen riesige Verwaltungsapparate lenken und werden für jeden Fehler einer Unterabteilung verantwortlich gemacht. Selbstverständlich müssen sie Kritik aushalten, auch unberechtigte, denn ihr Tun entscheidet über das Schicksal eines Staates und seiner Bürgerinnen und Bürger. Die große Gefahr der pauschalen Politikschelte liegt im Verdruss am System, den sie befördert. Das Gefühl von die da in Berlin hat in der Abwandlung die da in Washington einen Despoten wie Donald Trump an die Macht und die Welt an den Rand des Wahnsinns gebracht. Dass wir unsere Demokratie einmal als wackelig und verletzbar erleben, wäre vor Trump unvorstellbar gewesen. Jetzt ist das Risiko da. Dass die Seuche die größte Herausforderung für unseren Staat seit dem Zweiten Weltkrieg wird, hat die Kanzlerin früh betont. Sie hat recht gehabt. Das Großartige jedoch ist, dass 2 von 3 Bürgerinnen und Bürgern die Maßnahmen immer noch für angemessen oder sogar für nicht weit genug gehend halten. Die Bevölkerung ist also durchaus bereit, ihre Freiheiten einschränken zu lassen und den hohen Preis zu zahlen, den so wenige Tote wie möglich bedeuten. Eine große Mehrheit zeigt sich solidarisch. Die Angst, krank zu werden, ist größer als die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. 3 von 4 Erwachsenen in Deutschland würden sich impfen lassen. 4 von 5 sehnen sich nach zumindest vorläufiger Sicherheit und würden sich testen lassen, um Klarheit zu haben und andere zu schützen. Die Menschen sind bereit für klare Ansagen. Nur ihre Geduld nimmt ab, ihre Zuversicht und vor allem das Vertrauen, dass die Regierenden uns gut aus der Krise herausführen, dass sie es ganz einfach schaffen. Bei allem ist ein Unterschied zu machen. Es ist kein Zweifel am System, es ist ein Zweifel an den Handelnden, an ihrem Handwerk, ihrer Durchsetzungskraft, ihrer Führungskunst. Und nach den Erfahrungen der vergangenen 12 Monate muss man sagen, Er ist berechtigt. Wäre diese Regierung der Vorstand eines Unternehmens, er wäre nicht mehr haltbar. Drittens, das Ziel ist klar. Das aktuelle Überlebenskalkül sieht so aus. Das Wetter wird wärmer, ab April sollen endlich die Impfstoffe kommen, ab Mitte des Monats bis zu 800.000 Dosen am Tag. Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass 670.000 tägliche Impfungen ausreichen, um das Land bis Ende Juli weitreichend durchzuimpfen. Das ist nichts, was unser Gesundheitssystem überfordert. Die Hausärzte allein könnten es schaffen, hinzu kommen aber noch die Fachärzte, sodass wir sogar noch mehr verimpfen könnten. Auch an der Menge des Impfstoffes wird es nicht mehr scheitern, er wird ausreichend vorhanden sein. 670.000 Impfungen pro Tag. Start in 20 Tagen. Diese Zahl muss ab sofort das wichtigste Ziel der Regierung sein. Alles Handeln muss sich danach ausrichten. Nur leider lassen die Besonderheiten der Vakzine, Stichwort Kühlung, und die bisherige Chaoslogistik das Schlimmste befürchten. Bekommen wir das hin? Und hier denke ich, da müssen die Profis ran. Genau wie bei der Aufgabe, die dritte Welle zu brechen. Statt einen harten Shutdown zu verordnen, haben Merkel und die Länderchefs Anfang der Woche wieder nur eine Fortsetzung des bisherigen Larifari-Kurses, laut Virologin Brinkmann, beschlossen. Die Notbremse ist die neue Zauberformel. Dabei blickt niemand mehr durch, wann und wie die genau wirkt. Ausgebremst wird vor allem das Grundvertrauen in Regierungsfähigkeit. Mein Held der vergangenen Wochen heißt Klaus Ruhe Madsen. Er ist seit September 2019 Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock. In seiner Stadt mit 200.000 Einwohnern lag die 7-Tage-Inzidenz Anfang der Woche bei 22. Am Wochenende fand dort erstmals wieder ein Fußballprofispiel vor Publikum statt. Hansa besiegte vor mehr als 700 Zuschauern den hallischen FC 1:0. Madsen bekommt eine ganze Menge hin. Er hat im vergangenen Jahr sein Gesundheitsamt personell so aufgestockt, dass alle Kontakte nachverfolgt werden können. Im Dezember beklagte er mit Blick auf die Landesregierung den Mangel einer Strategie gegen das Virus. Das alles wirkt auf mich planlos und setzte selbstbewusst auf seinen eigenen Plan. Konsequent verfolgt Madsen nur noch das Ziel, Rostock auch in der Pandemie sicher zu machen. Unterstützt von einem breiten Bündnis aus Kommunalpolitik, Kammern und Verbänden, setzt er auf flächendeckende Tests und Daten. Unter dem schlauen Motto »Wir sind Gesundheitsamt« so fühlen sich die Rostocker eingebunden und engagieren sich gemeinsam gegen die Ausbreitung des Virus. Auch symptomlose Infektionen, insbesondere bei Schülern, werden durch flächendeckende Tests früh erkannt und mit Hilfe der Luca-App nachverfolgt. Komisch, in Rostock scheint das alles zu funktionieren. Klaus Ruhe Madsen ist parteilos. Der gebürtige Däne kam 1997 in die Hansestadt und gründete ein Möbelhaus, das so erfolgreich wurde, dass es heute Filialen in Stralsund, Potsdam und Dresden hat. 2013 wurde er Präsident der Industrie- und Handelskammer und 2019 mit 57% gegen den Kandidaten der Linken zum Oberbürgermeister gewählt. Man wird Madsen durchaus gerecht, wenn man ihn einen Geschäftsmann nennt. Einen Manager, der es sogar schafft, in seinen Pressemitteilungen die richtigen Botschaften an seine Mitbürger zu senden. Uns ist klar, dass nicht alles und gleich zu 100% klappen wird. Dennoch sollten wir nach vorn schauen, denn wir sind Gesundheitsamt. Wie lautet der Slogan der Bundesregierung im Kampf gegen Corona? Aha. Viertens. Es geht doch. In der Krise braucht es Führung, Orientierung, ein klares Ziel und Prozesssicherheit. Jeder muss zu jedem Zeitpunkt wissen, an welchem Punkt man gerade ist, was der Plan ist, die Aufgabe. Ein Wechsel von der Wirtschaft in die Politik, wie ihn Klaus Ruhe-Madsen vollzogen hat, ist in den USA oder in Frankreich gang und gäbe. Unsere Spitzenpolitiker jedoch sind in der Regel in ihrer Partei groß geworden, haben sich hoch und durchgebissen oder von mächtigen Förderern profitiert, die sie auf Testpositionen gesetzt haben. So wie Jens Spahn, der im Gesundheitsministerium beweisen sollte, ob er für Höheres taugt. Ob diese Menschen wirklich führen und im Zweifel auch unternehmerisch denken können, bleibt meist dem Zufall überlassen. In der Wirtschaft hingegen ist die systematische Nachfolge- und Entwicklungsplanung ein fest etabliertes Führungsinstrument, schreiben der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière und der frühere Merck- und Lufthansa-Manager Karl Ludwig Kley in ihrem neuen Buch »Die Kunst guten Führens«. Erwartungsmanagement ist das A und O, sagte Maizière. Er warnt vor großen Sprüchen, die einen irgendwann einholen. An wen denken Sie gerade? De Maizière empfiehlt auch, nicht zu viel Rücksicht auf Stimmungen zu nehmen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn natürlich gibt es immer einzelne Zögerer, Skeptiker und Besserwisser, die sich laut zu Wort melden, gerade in der modernen Mediengesellschaft. Die Mehrheit der Bevölkerung ist voll auf Kurs. Sie tut, was sie gerade tun muss und folgt den Regeln. Ihre Stimmung ist, bringt uns heil durch. Nur spricht sie nicht darüber, also hört man sie auch nicht. Das Grundvertrauen in die Disziplin der Mehrheit scheint die Politik verloren zu haben. Karl Ludwig Kley beobachtet große Schwächen in der operativen Umsetzung notwendiger Maßnahmen. Warum hören wir immer noch, dass am Montag die Zahlen nicht komplett sind, weil irgendwelche Gesundheitsämter ihr Fax reparieren mussten? In einem Podcast mit meinen Kollegen Tanit Koch und Horst von Butler fragt Kley, warum nicht die besten Logistiker des Landes eingebunden werden, um die flächendeckende Versorgung mit Impfstoff zu gewährleisten. Die machen nichts anderes, Tag aus, Tag ein. Gibt es im Kanzleramt den War Room, in dem rund um die Uhr die Besten aus Politik und Wirtschaft zusammensitzen, beraten und entscheiden, wie wir Herr der Krise werden können? In Großbritannien, das uns beim Impfen gnadenlos abgehängt hat, lag die Organisation in der Hand von Kate Bingham, einer studierten Biochemikerin und Investmentbankerin, die Premier Boris Johnson noch von der Universität Oxford kannte. Gleich im vergangenen Mai machte er sie zur ehrenamtlichen Chefin einer Impftaskforce. Bis unser Impfbeauftragter ernannt wurde, haben Kanzleramt, Wirtschafts- und Finanzministerium 6 Wochen darüber diskutiert. Bingham schloss als erste einen Vertrag mit BioNTech Pfizer. Sie holte das Militär für die Logistik, arbeitete rund um die Uhr und am Wochenende und brachte Zug in die Prozesse. Ich wusste nicht viel über die Regierung, aber wenn man 58 Menschen in Kopie setzen muss, wird es nicht mehr möglich sein, Entscheidungen schnell zu treffen. Wir hatten nur eine Chance und keine Zeit, sagte sie der Times. Als Ergebnis gab es im Königreich die ersten Zulassungen schon am 2. Dezember und am 8. die erste Impfung. Deutschland folgte am 26. Frohes Fest. Wir können es aber auch. Als im Dezember 2015 das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales unter der Last des Flüchtlingsstroms zu kollabieren drohte, rief der Sozialsenator den McKinsey-Berater Sebastian Muster im Skiurlaub an und fragte ihn, ob er die Amtsführung übernehmen könne. Man kannte sich, Muster hatte zuvor ehrenamtlich die Behörde beraten. Der Manager konnte 2 Nächte nicht schlafen und sagte zu. Es war eine Mischung aus ein bisschen Eitelkeit und Suche nach Herausforderung. Schnell erkannte er, dass er strukturelle Veränderungen vornehmen musste, während das Tagesgeschäft unter einer 40-fachen Last von Flüchtlingen ächzte. Er führte zentrale Aktenablagen, eine zentrale Terminsteuerung und eine flexiblere Sachbearbeitung ein. Bei der Bundesagentur für Arbeit lieh er sich 35 Sachbearbeiter und bei der Bundeswehr für die schnellen Entscheidungen Soldaten aus. Innerhalb eines halben Jahres verdreifachte er so die Zahl der bearbeiteten Fälle. Es kehrte wieder Ordnung ein. Muster blieb ein Jahr. Das war der Job meines Lebens, das intensivste, lehrreichste Jahr meiner Karriere und gleichzeitig das erfüllendste. Solche pragmatischen Ideen vermisse ich in der Corona-Krise. Es ist geradezu so, als ob sich die Politik inzwischen verschanze und sich nicht mehr in die Karten schauen lassen möchte, als die Kanzlerin ebenfalls in der Flüchtlingskrise Frank-Jürgen Weise den Chef der Bundesagentur für Arbeit auch zum Leiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, BAMF, ernannte. Wäre das nach reinster Lehre gar nicht erlaubt gewesen. Weise war in den 90er Jahren Logistikmanager und hatte die Bundesagentur von einer trägen Verwaltung in einen modernen Jobvermittler umgebaut. Jetzt brauchte Angela Merkel einen ihrer besten Leute für die Flüchtlinge. Doch das Sozialgesetzbuch 3 verbietet, dass Agenturvorstände ein anderes besoldetes Amt innehaben. Also fand das Bundesinnenministerium unbürokratisch eine Regelung, nach der Weise nicht im statusrechtlichen Sinne das Amt des BAMF-Präsidenten erhält, völlig egal. Wichtig war, dass der Manager das BAMF energisch auf Vordermann brachte. Das Beispiel zeigt, Krise erfordert Handeln, sonst setzt sie sich fort und wird immer schlimmer. Was wir bisher erlebt haben, war reagieren statt agieren. Letzteres muss man wollen und man muss es können. Impressum, Stern-Podcast, erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten, Redaktion, Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift @stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig, Telefon 0341 7113120. Fax 0341 7113125. info@dzblesen.de und Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10 und BIC WELADE 8LXXX.